als 360-Grad-Berater kontinuierlich Jahr für Jahr 1 Million Euro und mehr Umsatz machen? Geht das? Ja, das geht. Und zwar nicht nur in der Vermittlung von Freiberuflern oder in der Arbeitnehmerüberlassung, wo ja Umsatz und Deckungsbeitrag ziemlich stark auseinanderfallen, also der Umsatz tendenziell immer signifikant höher ist, sondern in der Vermittlung von Festangestellten. Und nein, auch nicht im Bereich von Führungspositionen, wo die durchschnittlichen Abschlusswerte mehrere 10.000 Euro sind, sondern in einem Markt mit einem durchschnittlichen Abschlusswert von 15.000 Euro. Und noch ein drittes Nein, du musst dafür nicht Tag für Tag Überstunden machen. Wie das möglich ist, erzählt ihr im folgenden Interview die Millionbilderin Simone Fiedler.
Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
Ich begrüße heute die Simone Fiedler bei mir, die Simone von der Hypo Executive. Und ich bin super happy. Warum? Das werdet ihr gleich feststellen. Und zwar, Simone ist wirklich jemand, der extrem erfolgreich ist in der Personalvermittlung. Sie hat seit 10 Jahren ist in der Personalvermittlung unterwegs, hat von 8 Jahren davon sozusagen die Millionengrenze an Umsatz geschafft und nur 2 davon mit Recruiting-Unterstützung gearbeitet. Also einfach nur wow. Und wie gesagt, ich bin total happy, Simone, dass du da bist und mit uns heute mal deine Erfahrungen, Gedanken und auch Erfolgsfaktoren teilst. Hallöchen.
Hallo, Simone.
Hallo, hallo. Es ist irgendwie so ein bisschen weirdo, wenn man sich mit demselben Vornamen anspricht und das auch resonieren hört. Aber wir werden das hinbekommen, oder?
Ich glaube auch.
Ja. Wir haben ja den Weg zueinander gefunden. Du hattest mich mal per E-Mail angeschrieben, hörst auch fleißig schon den Podcast seit einiger Zeit und heute bist du da. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du gesagt hast, okay, ich share jetzt heute mal die Secrets eines Top-Performers im Podcast?
Ja, eigentlich kam das durch einen, ja, sag ich mal, eher lustigen Zufall zustande. Ich bin Ende letzten Jahres Mutter geworden, hatte dann natürlich dementsprechend viel Zeit beim Kinderwagen schieben. Und was macht man im Winter, übers Feld zu schieben, wenn es schneit? Ja, man hört sich Podcasts an und so bin ich auch immer mehr auf deine Podcasts gekommen, Simone. Und dann dachte ich mir irgendwie die ganze Zeit, es kann doch nicht sein, da gibt's Leute, die haben irgendwie 750.000 Euro Umsatz mit einem Team zu dritt gemacht, ja, oder dann auch irgendwie Leute, die wirklich als Top-Performer dargestellt wurden und dann sage ich kann mehr, ja, und das war dann eigentlich irgendwie so aus einer, nicht so aus dem Bauchgefühl entstanden, da habe ich dir eine E-Mail geschrieben, ich sag so, Simone, vielleicht wäre das mal was, dass wir ein Interview führen, ja, Und dann kam eigentlich noch ein sehr, sehr lustiger Zufall zustande, dass mein Chef, der Dan Brazier, dich auf eine Charity-Veranstaltung getroffen hat und er dort einen Podcast sozusagen mit dir gewonnen hat. Ja. Und dann kam es sozusagen zustande, dass ich jetzt heute hier mit dir sprechen darf.
Super, dann haben sich ganz viele glückliche Zufälle zueinander gefügt und jo, wir sprechen über dich und deine Erfolge. Jetzt habe ich ja vorhin schon angekündigt, du bist seit 10 Jahren in der Personalvermittlung. Vielleicht magst du aber trotzdem mal erzählen, also es ist ja schon eine sehr lange Zeit und du siehst auch noch super jung aus. Also ich weiß nicht, ob es davor überhaupt irgendwie eine Art von beruflicher Karriere schon gab, aber wie kamst du denn zum Thema Personalvermittlung?
Also ich hatte, bevor ich bei der Hypo auch begonnen habe, ist auch mein einzigster Arbeitgeber in der Personalberatung bisher, vielleicht kurz vorab, habe ich BWL studiert, habe in der Bank gearbeitet, habe aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass das Bankenleben nicht meine Welt ist. Ja, habe dort dann auch wirklich die Ausbildung vorzeitig beendet. Ja, habe dann mein BWL-Studium hier in München abgeschlossen, eigentlich mit dem Ziel, mal in die Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfung zu gehen. Ja, und habe dann lustigerweise in einem Mädelsurlaub mit einer Freundin, die ein Kind dabei hatte, meinen auch jetzigen Chef, den Tobi, kennengelernt, der mir damals einfach so ein bisschen was über Personalberatung, Ärztevermittlung und was halt die Hyper so macht, erzählt hatte und dann irgendwann gefragt hatte, ja Simone, wir würden gerade einen Werkstudenten suchen, hast du nicht Lust, bei uns zu beginnen? Und so fügte sich das eine zum anderen, dass ich dann auch, wie gesagt, glaube ich, 2-3 Wochen auch nach dem Urlaub bereits bei der Hypo als Werkstudent begonnen habe. Und dann nach Abschluss meines Studiums stand ich so ein bisschen ja, ich hatte mich dann schon beworben, hatte auch so überlegt, ja, gehe ich wirklich in die Wirtschaftsprüfung, Bewerbungen fertig gemacht, und irgendwann kamen halt dann meine beiden Chefs, der Dan und Tobi, auf mich zu und sagten: Simone, bleib doch bei uns, wir wollen wachsen, probieren wir es halt einfach mal. Und ja, habe dann sozusagen von der Rolle des Werkstudenten als Trainee Consultant dann begonnen. Das war dann sozusagen im Jahre 2014, und seitdem mache ich den Job, den ich jetzt auch mache.
Das ist ja schon irgendwie auch was ganz was anderes, ne? Wenn du gesagt hast, du hast BWL studiert, wolltest eigentlich so in Richtung Steuern gehen und jetzt bist du in einem Job, der wahnsinnig kommunikativ ist und eigentlich so gar nicht wirklich was mit Analyse und Zahlen zu tun hat oder vielleicht doch, keine Ahnung. Also was hat dich an diesem Job so gefesselt, dass du sagst, du bist auch noch seit 10 Jahren oder noch 10 Jahre lang dabei? Ich habe heute irgendwie einen Knoten in der Zunge, aber you get what I mean, glaube ich.
Genau, ich glaube, du hast genau das gerade angesprochen. Die Leute in meinem Umfeld haben früher erkannt, was in mir steckt, als ich selbst. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, oder ein ganz wichtiger Punkt, warum ich hier überhaupt bin, wo ich heute stehe. Ich glaube, wenn mich sowohl Tobi und Dan als dann auch mein Vater mich nicht auch so ein bisschen in die Richtung geschubst hätten, ja, dann glaube ich, wäre ich auch nicht hier. Ja, aber definitiv habe ich, glaube ich, mit diesem Job dann auch einfach meine Leidenschaft, ja, mit Menschen zu interagieren, Menschen zu unterstützen, genau da einfach in den regelmäßigen Austausch zu gehen. Und ich glaube auch, dass ich mit reinen Zahlen, Analytiken und Projektarbeit sicher nicht glücklich geworden wäre.
Okay, also letzten Endes hält dich das Thema Mensch dabei, also Menschen weiterzuhelfen, Menschen zu unterstützen auf dem nächsten Schritt in in ihrer beruflichen Entwicklung.
Auf jeden Fall, und das immer mehr. Und da kann ich jetzt auch, wenn man das einfach 10 Jahre macht und 10 Jahre auf dem gleichen Markt arbeitet, der bei mir der große Fachbereich der Kardiologie ist, werde ich sicher nachher noch ein bisschen was erzählen, hat man einfach irgendwann unglaubliche Synergieeffekte. Man ist irgendwie so ein Teil einer großen Familie. Ja, jeder kennt so ein bisschen jeden. Und das Lustigste, meine kleine kurze Anekdote vorab, ja, dass einfach Leute mich anrufen und sagen: Hey, man kennt sie, man weiß, wer sie sind, jeder Kardiologe spricht über sie. Ja, das ist dann schon so ein Punkt, wo man sagt: Okay, man hat vieles richtig gemacht, eben aus der Motivation heraus, Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen und einfach so ein bisschen, ja, ein Teil dieser Familie zu sein. Ich glaube, das trifft es am allerbesten.
Auch dran zu bleiben, denke ich, ist ganz, ganz wichtig, ne? Das ist so dieser Zauber dessen, wenn man auch kontinuierlich mal an Dingen dran bleibt. Ich hatte neulich dazu auch einen Podcast gemacht, zur Go-To-Person im Markt zu werden. Und viele kommen gar nicht an diesen Punkt, weil sie sich diese Zeit gar nicht geben und nicht wirklich konstant an der Sache dranbleiben können. Also das kommt natürlich automatisch wahrscheinlich, wenn du Leidenschaft fürs Thema hast, ne? Aber es vielleicht an der Stelle auch nochmal zu erwähnen, dass es wahrscheinlich kein Rocket Science war oder ich weiß es nicht, du wirst uns gleich oder einen Teil deiner Geheimnisse erzählen, aber ja, dieses wirklich an einer Sache dranbleiben, das glaube ich eine Kompetenz, die aktuell nicht mehr so stark vertreten ist, oder?
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sage immer, der Aha-Effekt kommt so nach 2 bis 3 Jahren. Das sage ich auch unseren Newbies, die bei uns neu starten. Ich sage so: Du musst dir Zeit geben. Du kannst nicht erwarten, dass auf einmal die Leute wissen: Hier bin ich und bei dir melde ich mich jetzt, ja, sondern dass es natürlich viel Fleiß, Aufbauarbeit ist, viele, viele Stunden an Gesprächen, die man geführt hat, ja, um dann einfach später auf diese Synergieeffekte, und auf die gehe ich später gerne mal ein, und da einfach da zu profitieren und wie gesagt, ein Teil dieser Familie zu werden. Familienleben ist auch Arbeit, ja, und ich glaube, wenn man aber diese Arbeit positiv verwandelt, kann man einfach für alle Seiten ganz, ganz, ganz viel ja, Gutes draus ziehen.
Du hast ja schon sehr früh den Sprung gemacht über die Millionenmarke, also im zweiten Jahr, beziehungsweise im dritten vollen, oder? Nee, im zweiten muss es ja
Im
dann gewesen.
zweiten vollen Jahr, richtig,
Ja, im
genau.
zweiten vollen Jahr. Was würdest du denn sagen, waren die Erfolgsfaktoren, um dorthin zu kommen? Weil das ist ja schon einfach wow.
Also ich habe einen Luxus gehabt. Den hatte, glaube ich, niemand und wird vielleicht auch so in der Einarbeitung niemand mehr haben. Ich hatte einfach 2 Geschäftsführer. Also ich hatte eigentlich eine 2:1-Betreuung in der Einarbeitung. Und das war einfach fast ein knappes Jahr, wo sich 2 Kollegen mit, glaube ich, dann insgesamt schon mal 20 Jahren Personalberatererfahrung mir den Job beigebracht haben, mir gezeigt haben, was wichtig ist. Ja, und ich natürlich wirklich stetig mit jedem Gespräch, was ich natürlich auch im Office mitbekommen habe, konnte ich mich weiterentwickeln, mich verbessern, ja, und einfach auch für mich so diese Dinge herausziehen, die ich für meine Gespräche auch nutzen konnte. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, wo ich auch immer wieder sage, diese Einarbeitung, diese Betreuung war einfach Gold wert, und da bin ich auch bis zum heutigen Tage wirklich den beiden sehr, sehr dankbar. Ja, das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und auf einen zweiten Punkt, den ich da auch eingehen würde, wäre so das Thema. Ich habe damals bei der Hypo angefangen. Ich war Mitarbeiterin Nummer 2, also wir waren zu viert in Summe. Und ich hatte einfach den Luxus, dass wir einfach gemeinsam gewachsen sind. Ja, ich konnte alle meine Ideen einbringen. Genau, was ganz, ganz viel vor allem die Effizienzsteigerung in diesem Job zu tun hat. Was können wir verbessern, um wirklich Zeit zum Telefonieren, Zeit für den eigentlichen Job zu haben? Ja, um die Administration so klein wie möglich zu halten. Ja, und da haben wir ganz, ganz viel ja, ganz viel verbessert. Prozesse auch einfach weiterentwickelt, ja, und dadurch, dass ich immer meine Ideen einbringen konnte und einfach auch, wenn mich eine Sache auch wirklich mal genervt hat, sag, hey, es kann doch nicht sein, dass ich für eine E-Mail, die ich an den Bewerber verfasse, wo 3 Jobangebote sind, ich eine Stunde da sitze, sondern das kann man doch auch automatisieren, ja, weil die Informationen sind ja bereits hinterlegt, ja, und so kann meine E-Mail auch zum Beispiel in einer Minute rausschicken. Das heißt, ich habe 30 Minuten bis zu einer Stunde mehr zu telefonieren am Tag, ja, und das sind alles so Bereiche, die schon sehr, sehr, ja, dass auch einfach das Unternehmen mich so ein bisschen auch da mitgenommen hat auf diese Reise, gemeinsam zu wachsen und groß zu werden. Und ich glaube, das haben wir ja auch definitiv geschafft. Ich sage auch immer, die Hypo ist mein Baby, auch wenn ich nicht Geschäftsführerin dieses Unternehmens bin. Ja. Und ich glaube, dann ein wesentlicher Punkt war für mich dann nochmal so ein Change im Kopf, als der Tobi immer zu mir sagte, Simone, hol dir einen Candidate Consultant, hol dir Unterstützung, du wirst den positiven Effekt irgendwann merken, ja. Und ich habe mich lange, lange dagegen gesträubt. Und dann kam es eigentlich so durch Zufall, dass meine ganz liebe Kollegin die Jessica dann in mein Team kam und wir seitdem wirklich den Bereich zusammen rocken. Und ist, glaube ich, auch damals noch mal eine Umsatzsteigerung, als sie dann zu mir kam und fast noch mal 500.000 € in einem Jahr gab. Das heißt, etwas zu teilen kann auch ganz, ganz viele positive Effekte mit sich bringen.
Jetzt haben sich mir zwei Fragen aufgedrängt. Ich starte vielleicht mal mit diesem, weil wir jetzt gerade eine Zahl gehört haben. Und ich weiß, die Podcast-Hörer sind immer total, total gespannt, wenn Zahlen kommen. Ja, und es ist ja auch total inspirierend zu wissen, was eigentlich möglich ist. Magst du vielleicht einfach mal in diesen, gut, 10 Jahre ist natürlich eine lange Zeit, aber vielleicht magst du mal so ein paar Umsatzschwellen nennen, einfach, dass man sich mal eine Idee machen kann, wo du vom Umsatz stehst und was so deine größten Erfolge waren.
Also vielleicht fange ich einfach mal ganz von vorne kurz an. Es ist dann auch sehr, sehr schnell sehr gleichbleibend. Deswegen kann man das sehr, sehr kurz abhandeln. Ich hatte im ersten vollen Jahr, wo ich rekrutiert habe, als Consultant eine knappe 500.000 €. Das waren 470.000 € roundabout. Und hatte dann bereits, es war 2016, schon die erste Millionenmarke mit 1,15 Millionen Euro überschritten. Das ist dann auch mal plus 50.000, minus 50.000 sehr, sehr gleichbleibend. Und dann gab es nochmal so einen Schub ab 2020. Da hatte ich dann 1,25 Millionen Euro. Und dann natürlich mit dem Switch oder mit der Kombination aus meiner Kollegin und mir, ja, war aber das jetzt, also die Summe, die ich nenne, ist mein eigener Umsatz, ja, und den eigenen Umsatz, den ich damals hatte, waren 1,65 Millionen Euro.
Was heißt, das ist dein eigener Umsatz, also ohne die Kandidaten, die deine Recruiting-Unterstützung geliefert hat, oder wie muss ich
Nein,
das?
bei uns werden die Umsätze geteilt, ja. Also ein Anteil sozusagen würden jetzt noch einiges, also das Gesamtumsatz, den ich und meine Kollegin hatten, waren circa 1,9 Millionen Euro.
Und rausgerechnet wären dann irgendwelche Split-Deals oder wie, oder?
Richtig, genau. Wir splitten das untereinander, genau, und deswegen kommt diese Summe so zustande.
Jetzt könnte man ja sagen, weil ich habe da viele, ne, die sagen, okay, ja, ich steige jetzt irgendwie als Rookie in auch noch einem relativ jungen Unternehmen ein. Das sind irgendwie nur 2, 3 Leute, vielleicht auch 2 Geschäftsführer und wir haben eigentlich praktisch keine Kundendatenbank, keine Kandidatendatenbank und deswegen ist es ja unheimlich schwierig, überhaupt erstmal die 150, 200.000 oder gar 300.000 zu knacken. Jetzt klingt es bei dir ja anders. Also hatten der Tobi und der Dan, hatten die eine Datenbank schon vorliegen, auf Basis dessen du aufspringen konntest?
Also grundsätzlich, wir hatten, ich sage jetzt mal, wenn man die Datenbank heute mit der Datenbank damals vergleicht, hatten wir damals ungefähr 10 bis 15% aller Kontakte, die wir hinterlegt haben, auf die wir die Möglichkeit haben zu arbeiten. Ja, das heißt, mein Job war es am Anfang schon. Wir hatten natürlich, weil wir ja mit Ärzten zusammenarbeiten, wir hatten grundsätzlich mal jedes Akutklinikum in unserer Datenbank. Ja, das hatten wir schon hinterlegt, aber wir hatten keine Kontakte. Das heißt, jeder Kontakt zu einem Chefarzt in der inneren Medizin, Kardiologie, habe ich erstmal auch eingepflegt, habe ich versucht einfach dann Kontakt herzustellen, ja, und alles, was dazu kommt, ich sage jetzt mal auch die Anzahl an Bewerbern, die wir hatten, ja, also das ist wirklich Aufbauarbeit gewesen. Das ist nicht, dass ich einfach eine fertige Datenbank bekommen habe und sage, okay, arbeite mal damit, ja. Und wir wissen ja selbst, eine gut aufgebaute Datenbank und diese zu erhalten, kostet auch viel Zeit, ja. Das heißt, mein Ziel ist es da schon immer irgendwie auf dem aktuellen Stand zu sein, da richtig dran zu bleiben. Und nein, ich habe definitiv das alles mit aufgebaut, parallel zu dem Job als Recruiter. Ja, also das, und ich, aber für mich ist es immer schon ein Bestandteil gewesen. Also Datenpflege, Kontaktdatenbankpflege ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil.
Jetzt drängt sich irgendwie auch die Frage auf, und das war so dieser zweite Impuls, den ich vorhin hatte, als ich dich reden hörte. Nun scheint ja irgendwie die Hypo anscheinend möglicherweise eine High-Performer-Schmiede zu sein. Also es fragt sich vielleicht der eine oder andere, dass er sagt, oh mein Gott, vielleicht sollte ich einfach von hier, wo ich jetzt gerade bin, zur Hypo wechseln und dann machen die aus mir ein Million-Biller. Was würdest du denn sagen? Wie viel von deinem Erfolg ist wirklich auch dein eigenes Tun und wie viel ist die Infrastruktur, die Hypo dir bietet?
Schwierige, sehr, sehr schwierige Frage. Ich persönlich würde das wirklich 50-50 sehen. Ich glaube, wenn ich jetzt Kollegen aus meinem Umfeld sagen, die würden dann eher sagen, so 70% ich, 30% die Hypo. Ja, ich muss sagen, das, was wir an an Arbeitsplatz bekommen, das ist wirklich schon sehr, sehr gut. Ja, wir dürfen, wie gesagt, Ideen umsetzen. Wir dürfen auch wirklich Sachen ausprobieren. Bei uns ist jetzt nicht so, dass du jeden Monat eine gewisse Anzahl an Interviews führen musst, etc., sondern bei uns ist auch sehr, sehr viel. Wir haben wirklich Freiraum bei uns. Das heißt, wir dürfen unsere Ideen, sofern sie natürlich langfristig dann auch in Umsatz münden, auch umsetzen. Ja, deswegen, aber wenn man so gesagt auf mich persönlich so ein bisschen eingeht, ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, selbst dich zu reflektieren. Ja, deswegen habe ich auch wirklich Kollegen aus meinem Umfeld gefragt. Ja, und wenn man das dann auch so ein bisschen vergleicht, mich und vielleicht auch andere Kollegen oder auch ehemalige Kollegen, ist schon bei mir extrem viel Fleißarbeit. Ja, einfach mal diese Extrameile auch zu gehen und einfach auch mal Telefonhörer einfach in die Hand zu nehmen, weil mehr als wie ein negativer Input von der anderen Seite kann ja nicht kommen. Und wer nicht probiert, der nicht gewinnt. Also wirklich extrem viel Fleißarbeit, die ich, glaube ich, da auch jeden Tag leiste und erbringe. Ja, und ich glaube auch einfach diese, ja, mein Chef hat oder der Tobin immer gesagt, diese intrinsische Motivation, ja. Ich bin extrem leistungsgetrieben. Ich habe eine unglaubliche Motivation. Ich sage immer, auch mein Motor steht nie still, ja. Und auch an Tagen, wo ich manchmal denke, oh Gott, ich habe halt so gar keine Lust, ja, habe ich auch einfach gemerkt, dass einfach auch eine, sage ich mal, eine kleine Aktivität sehr, sehr schnell sehr viel Positives mit sich bringen, was dann auch einen wieder motiviert und nach vorne bringt, ja. Und ich glaube, eine Sache, die mir auch immer wieder gespiegelt wird, die ich einfach unglaublich kann. Ich bin unglaublich multitaskingfähig, zumindest gewesen bis zur Geburt meines Kindes. Ja, und das ist wirklich lustig, wie sich das verändert. Und das Zweite, was mein Chef, der Dan, immer sagt: Du kannst dir alles merken, alles, sowohl Positives als auch Negatives. Ja, das heißt, ich habe einfach, wenn mir ein Bewerber vor 5 Jahren was erzählt hat, ich weiß vielleicht nicht mehr den Namen vom Bewerber, aber ich weiß genau die Geschichte, die ich dann später eventuell auch einfach in Gespräche zielführend einbringen kann. Ja, und ich glaube, dass das schon auch etwas ist, was ich vielleicht ein bisschen anders mache wie Kollegen. Ja, ich kann sicher nicht alles super. Ja, aber ja, jeden Tag sein Bestes zu tun und mit Motivation und Spaß an den Job zu gehen, ich glaube, dass das schon ganz, ganz viel ausmacht. Und da bietet halt aus meiner Sicht die Hyper schon ganz, ganz viele Möglichkeiten, weil man einfach das selbst für sich so umsetzen kann, wie man es selbst denkt, dass es auch der richtige Weg ist.
Vielleicht ist auch zum, also wir verstehen, Hypo ist ein guter Arbeitgeber. Ja, und der ein oder andere, dem klingeln vielleicht die Ohren, weil ich hatte den Tobi schon mal ganz am Anfang zu den Anfängen dieses Podcasts mal im Interview. Da haben wir praktisch auch, glaube ich, über dich gesprochen dann. Aber
Indirekt, ja.
ja, genau, ja, nicht namentlich, sondern indirekt tatsächlich. Also ich denke aber, eine gute Kenngröße ist, sich mal anzuschauen, wer nach dir folgt vom Umsatz.
Also wenn du sozusagen das letzte Jahr vielleicht anguckst und das vorletzte, weil du warst jetzt in Mutterschutz gewesen, wie viel liegt denn der zweithöchste Umsatzbringer hinter dir? Wie hoch ist der Umsatz?
Also da ich jetzt eigentlich nicht so ein Zahlenmensch bin, lustigerweise, obwohl ich früher mal Steuerberaterin werden wollte, habe ich mir das alles mal so ein bisschen rausgesucht. Also Tatsache, wir können gerne auf 2023 eingehen, obwohl ich in dem Jahr Mutter geworden bin und nur ein halbes Jahr tätig war, hatte ich in dem Jahr trotzdem 1 Million Umsatz und hatte vom Gesamtumsatz circa 30%. Und der nächste hinter mir von meinen Kollegen hatte 450.000 Euro Umsatz, also weniger als die Hälfte als ich, Tatsache. So ist es eigentlich dann in dem Jahr zuvor, 2022, hatte ich ja, wie gesagt, diese gut 1,6 Millionen Euro Umsatz. Und der Zweite, also an zweiter Stelle, der bei uns hatte 537.000 Euro Umsatz. Und ich hatte damals einen Gesamtumsatz vom Gesamtunternehmen, also mein Anteil waren 25%. Ja. Es waren mal Jahre, da war es ein Ticken weniger, ja, und dann auch mal wieder ein bisschen mehr. Das kommt mir so ein bisschen drauf an. Ich habe, wie gesagt, eine Kollegin, die, ja, wir sagen immer, wir betteln uns so ein bisschen, aber es ist eher ein nettes, neckhaftes Betteln. Und die hatte auch schon einige Jahre dabei, wo sie eine knappe Million oder eine gute Million hatte. Ja, genau, also das ist so ein bisschen der Status quo, ohne mich jetzt irgendwie mit fremden Federn zu schmücken.
Okay, jetzt haben wir ja viel auch, also vielen Dank für die konkreten Zahlen. Das macht es natürlich sehr greifbar. Ich würde trotzdem gern noch mal in dieses Thema Erfolgsfaktoren reingehen. Ja, jetzt sind es natürlich so Sachen, wo du sagst, ne, ich kann mir Sachen gut merken und ich bin ja, ich mag einfach, was ich tue, ne, und ich bin gern aktiv. Das ist ja in gewisser Weise auch vielleicht persönliche Themen, die nicht jeder so beeinflussen kann. Aber wenn du mal schaust, was so die Themen sind, die wirklich operativ auch wichtig sind, um das zu erreichen, es muss ja vielleicht auch nicht 1 Million sein. Ja, vielleicht
Nein.
sagt der ein oder andere, ja, mein Gott, mit 500 wäre ich auch schon zufrieden. Was sind denn für dich so wirklich auch aus dem geschäftlichen Tun heraus so Punkte, wo du sagst, und du arbeitest ja im erfolgsbasierten Modell, also 360-Grad-Modell ja sehr, sehr lange in der erfolgsbasierten Personalvermittlung. Was sind denn für dich da so Elemente, wo du sagst, okay, das ist wirklich wichtig, um halt auch konstant gute Umsätze zu machen?
Also definitiv die Marktspezialisierung, die ich vorhin schon angesprochen habe. Ich habe einfach über die Jahre auch gemerkt, man war breit aufgestellt. Ich sage, habe sehr, sehr viel reine innere Medizin gemacht. Ein Teil der inneren Medizin ist die Kardiologie, habe das also immer weiter runtergetunnelt und habe natürlich jetzt den ganz, ganz großen Vorteil. Ich spreche nur mit Kardiologen, über Kardiologen und besetze nur Stellen in der Kardiologie. Ja, und dieser Effekt ist aus meiner Sicht unbezahlbar. Ja, ich sage immer so, ich bin die Queen of maximale Effektivität und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, dass man jedes Gespräch, was man führt, hat wieder einen positiven Effekt auf einen anderen Prozess, auf ein anderes Gespräch. Ja, jede Information, die ich bekomme, ist für mich eine wichtige Information. Das heißt, ich führe nicht einfach Gespräche, die ich nicht, sage ich mal, die Möglichkeit habe, in Umsatz umzusetzen, sondern jede Information, die ich erhalte, hat einfach eine unglaubliche Power und einfach bringt mich jeden Tag etwas weiter. Und diese, ich sage es mal, diese Einarbeitung in den Markt und auch zu verstehen, ich sage gewisse Stellen ab, ich werde gewisse Bewerbern auch einfach ganz offen sagen, ich kann dir aktuell nicht helfen, weil die Marktlage das aktuell einfach nicht hergibt. Ich zeige ihm Alternativen auf. Wenn er sich auf diese Alternativen einlässt, super, kann ich ihm weiterhelfen. Und dann sage ich auch ganz offen, Kollegen, ich kann dir leider gerade diese Position in den Vorstellungen nicht vermitteln. Das heißt, es ist für mich Zeit, die ich mir für etwas anderes gespart habe. Ja. Und ich glaube, was in dem Zusammenhang auch ganz, ganz wichtig ist, was leider auch durch Corona immer weniger geworden ist, vor allem bei uns leider, ist das Thema der Kundentermine und wirklich der Aufbau von Beziehungen zu gewissen, bei uns sind es jetzt Kliniken in dem Fall, gewissen Chefärzten, dass man da einfach dranbleibt und sich einfach dieses Netzwerk aufbaut, ja, Persönlichkeit mit reinbringt, ja. Es ist einfach so, eine Person wird sich immer eher an dich erinnern, wenn er die dich einfach mal persönlich getroffen hat, als wie einfach nur einmal telefoniert zu haben. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der immer wieder vergessen wird und jetzt vielleicht auch durch Corona mit diesen ganzen Videocalls und was es heutzutage alles gibt, ist schon ein Punkt, den ich als kritisch sehe und hoffe auch, dass dieses Persönliche einfach immer, jetzt immer wieder mehr kommen wird und auch, ich hoffe, dass es einfach kommt. Und in dem Zusammenhang, ich sag's immer sehr, sehr nett, den Recruitment Cycle den man so ganz am Anfang ja von seiner Karriere so vorgelegt bekommen hat, diesen zu nutzen, weil ich gebe mal so das beste Beispiel. Hatte heute früh erst ein Gespräch mit einem Bewerber, der mir gesagt hatte, ich habe jetzt gekündigt, ja, das bedeutet für mich, ich kenne den Chefarzt. Das Erste, was ich mache, ich rufe den Chefarzt mal an und frage einfach mal, wie es bei ihm in der Abteilung läuft. Ja, diesen Recruitment-Cycle zu nutzen und daraus einfach sowohl für meine Bewerber gute Stellen zu ziehen, ja, und natürlich auch langfristig einfach mit den auch gleichbleibenden Leuten auf dem Markt gut zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, ist diese Marktspezialisierung.
Ja, nun hast du ja auch, also Spezialisierung ist das eine, dann hast du über ja Effizienz, Priorisierung gesprochen, also da eben auch zu wissen wahrscheinlich, mit wem spreche ich jetzt auch weiter ausführlich, ne, weil viele scheuen sich ja irgendwie auch davor, dann zu sagen, okay, ich verstehe das, ich möchte dir gern helfen, na, aber an der Stelle aus den und den Gründen funktioniert es jetzt halt auch gerade nicht. Und das Thema Beziehung, Termine hast du gesagt. Das Thema Priorisierung kommt wahrscheinlich auch wieder, wenn es jetzt zum Beispiel um Aufträge oder ähnliches geht, oder? Dass du auch da sehr
Richtig.
fokussiert und bewusst entscheidest, worauf verwendest du deine Zeit.
Ja, wenn auch einfach Häuser oder auch Chefärzte mich herantreten, sagen, hey, ich suche jemanden mit einem ganz speziellen Profil, wollen aber nur Summe X bezahlen, sage ich zu den Häusern ganz, ganz offen, sage, ich kann dir gerne weiterhelfen. Es gibt diese Bewerber am Markt, die wollen aber Summe X verdienen. Bitte kläre ab, ob dann dein Klinikum oder ob deine Abteilung gewillt ist, diese Summe aufzubringen. Wenn nicht, kann ich dir aktuell leider nicht weiterhelfen. Das ist ja auch eine, sag ich mal, eine Beratung an den Kunden zu wissen, okay, woran hakt's denn vielleicht? Warum finde ich denn auch vielleicht niemanden? Ja, und da bin ich auch sehr, sehr offen und transparent, weil es bringt ja auch nichts, dass man dann Gespräche macht, alle Parteien sich zwei, dreimal kennenlernen und dann zum Beispiel hakt es an dem Thema Gehalt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Gibt sicher viele andere Punkte, wo es auch dran haken könnte, wenn man einfach diese Sachen im Vornherein abklärt und auch einfach sagt, okay, das ist einfach Status quo, dann kann ich dir helfen und dann auch nicht.
Ja, das ist natürlich dann auch wieder der Vorteil auch von der Spezialisierung, ne? Dass man schon im Vorfeld dann einfach weiß, wie sind denn die Marktgegebenheiten zu dieser Position? Ja, ist das überhaupt wettbewerbsfähig, was sie da jetzt anbieten? Und vielleicht auch, was für einen Ruf hat die Klinik? Das gehört ja dann auch noch mit dazu, um dann nochmal bewusster zu entscheiden, nehme ich den Auftrag an oder nehme ich ihn nicht an, ne? Und
Definitiv.
ja, und eine andere Sache, und das darf man nicht vernachlässigen, weil was du so sagst, das klingt halt so einfach und viele wissen das, tun sich aber trotzdem damit so schwer, ist wirklich dann auch Nein zu sagen oder vielleicht auch zu sagen, nein, jetzt erstmal nicht, weil manche Dinge brauchen ja auch Zeit, ne? Kunden reflektieren ja auch über Feedback, kommen dann vielleicht wieder zurück, ja. Woher nimmst du die Entschiedenheit, das dann zu machen?
Also ich glaube, dass, und jetzt muss ich wieder auf die Marktspezialisierung eingehen, weil einfach dadurch, dass ich, wie gesagt, sehr, sehr viele Informationen aus dem gleichen Gebiet jeden Tag bekomme, ja, weiß ich auch ganz genau, was wird auf dem Markt nachgefragt, welche Stellen werden nachgefragt, welche Bewerber werden nachgefragt. Und so kann ich auch, wenn man wirklich auch mit in gewissen, es gibt ja auch Regionen, die ich einfach mehr betreue in Deutschland und Regionen, die ich weniger betreue, ja, kann ich auch einfach sagen, okay, in dieser Region ist das und das für dich gerade möglich, ja, und folgendes nicht. Und das hat einfach ganz, ganz viel einfach mit Tunneln der Informationen zu tun. Und das gebe ich dann auch sowohl an den Kunden natürlich weiter und sage, hey, in dem Bereich gibt es einfach gerade keinen. Du musst bitte an deinem Anforderungsprofil arbeiten, ja. Und natürlich auf der anderen Seite dann auch an die Bewerber sage, okay, das hat jetzt nichts mit dir, nichts mit deiner Expertise zu tun, sondern es hat wirklich nur was damit zu tun, was einfach die Region oder gerade auch einfach das Setup vor Ort ist, einfach für dich nicht hergibt. Das ist ja auch eine wichtige Information, diese zu spiegeln und weiterzugeben. Und ich finde, es hat ganz, ganz viel auch mit Beratung dann schon zu tun, zu sagen, okay, hier hast du keine Möglichkeiten, vielleicht hast du in anderen Regionen Möglichkeiten. Oder auch einfach mal zu sagen, wenn du an deinem Anforderungsprofil, an den Job oder auch an den Bewerber etwas änderst, werden sich Möglichkeiten auftun.
Ja, auch das klingt so leicht, ja, aber nichtsdestotrotz ist ja dann, wenn du dir vorstellst, zum Beispiel, du hast eine Position und du suchst ewig nach einem Kandidaten und dann hast du irgendwie einen, wo vielleicht auch dein Bauchgefühl sagt, ja, aber auf der anderen Seite, ja, dein Kopf sagt, komm, besser den als gar keinen, schick den mal rein oder genauso, wenn deine Pipeline nicht so gut ist, vielleicht tatsächlich auch die Aufträge, dass man dann einfach versucht ist, naja, dann suche ich lieber auf diesen Auftrag als auf gar keinen. Also bist du jemals in diese Gedankenfalle getappt? Und ja, wenn ja, wie hast du dich eines Besseren belehrt?
Also, natürlich, das gehört zu diesem Job dazu, dass man auch Sachen einfach mal ausprobiert, ja. Ich habe auch immer wieder Kliniken, die mal wirklich verzweifelt und anrufen und sagen, bitte gib mir einfach irgendjemand, egal was es im Endeffekt ist. Hauptsache, wir haben jemanden mit der Qualifikation, weil ich sage es mal, bei den Ärzten ist ein ganz wichtiges Thema, dass gewisse Krankenhäuser gewisse Anzahl an Ärzten vorweisen müssen mit gewissen Facharztanerkennungen. Das ist auch oft ein Thema. Aber nichtsdestotrotz kann ich eigentlich wirklich sagen, aus meinen ganzen Erfahrungen über die letzten Jahre, ich nenne es dann immer mal ein Zufallsdeal, der kann dabei herauskommen. Aber ich glaube, das sind 5% der Deals, ja. Es ist wirklich besser, wenn man einfach fokussiert sagt, okay, ich kann hier gerade nicht liefern. Es tut mir leid. Gerne beim nächsten Mal, wenn du etwas anderes suchst, wenn du etwas anderes brauchst. Aber zum aktuellen Zeitpunkt mit diesen Anforderungen kann ich eine Klinik nicht zufriedenstellen. Ja. Und das habe ich über die Jahre schon so gemerkt. Und bei uns ist es auch so, wir setzen auch den Bewerbern ganz klare Deadlines, bis wann wir Rückmeldungen brauchen. Und sagen auch denen, wie gesagt, klipp und klar, können wir helfen, können wir nicht helfen. Und ich glaube auch, dass diese Transparenz auch viele, viele Kollegen auf dem Arbeitsmarkt an uns sehr, sehr schätzen, dass sie einfach sagen, okay, das kann ich aber auch nicht.
Ja, das ist wieder, das immer wieder auch beim Thema Spezialisierung, ne? Diese Sicherheit kriegst du halt einfach nur, wenn du deinen Markt kennst. Ich denke halt auch, ein wichtiges Thema ist wirklich auch dieses Thema Aktivität. Ja, also es macht sich natürlich auch leichter zu beraten und auch mal einen Auftrag abzusagen aus unterschiedlichen Gründen oder einen Kandidaten abzusagen, wenn ich weiß oder wenn ich ein Vertrauen habe, dass wenn ich einfach aktiv dranbleibe, dann etwas finde, was besser passt. Ja, weil wie du ja sagst, also es kann vielleicht mal funktionieren, aber wenn ich ein Gefühl habe für Wahrscheinlichkeiten und Dinge, die den Abschluss negativ beeinflussen, dann ja, dann brauche ich mir eigentlich auch nichts vormachen. Ja, und da hast du ja dann wiederum auch gesagt, für dich ist das Thema Aktivität auch einfach eine Sache, die geht dir gut von der Hand und die hat dir sicherlich auch dann dabei geholfen, damals zu merken, was die Vorteile von konsequenten Entscheidungen sind.
Ja, und definitiv Fleißarbeit, einfach auch dran zu bleiben und auch einfach Dinge mal ja zu probieren. Aber ich sage es mal, aus jedem Probieren sollte man auch seine Konsequenzen dann ziehen. War das gut? War das schlecht? Und mache ich Dinge vielleicht in Zukunft anders und einfach so ein bisschen
Ja,
selbstreflektierend zu
reflektieren.
sein. Also das mache ich ganz, ganz viel mit meiner Kollegin, dass wir auch darüber sprechen, okay, da ist jetzt was schiefgelaufen. Warum ist es schiefgelaufen? Sollten wir später etwas mal anders machen? Was können wir beeinflussen? Was konnten wir vielleicht auch gar nicht beeinflussen? Es gibt ja auch, sage ich mal, Deals, die einfach platzen, wo wir gar keinen Einfluss drauf haben. Ja, aber die Dinge, die wir beeinflussen, versuchen wir schon immer so ein bisschen nachzujustieren. Und wenn es nur ist, dass wir einen Bewerber sagen, wir brauchen innerhalb von 48 Stunden ein Feedback auf die Angebote, sonst können wir ihnen nicht weiterhelfen. Genau das Gleiche sagen wir den Kliniken, ja. Und das ist etwas ganz Legitimes, was natürlich für alle Seiten die Arbeit aber deutlich erleichtert.
Jetzt hast du ja, also das Thema Spezialisierung fällt ja jetzt immer wieder. Du hattest ja am Anfang auch erwähnt, dass du ein bisschen breiter angefangen hattest, glaube ich, ne? Allgemeinmedizin, Innere.
Richtig, genau. Ich habe in der allgemeinen Inneren begonnen,
Genau, und
richtig.
dann ging es ja letzten Endes so runter zum Thema Kardiologie. Machst du eigentlich Kardiologie deutschlandweit oder wie spannt sich dein Markt?
Also grundsätzlich mache ich das Ganze deutschlandweit. Der Markt ist natürlich viel zu groß, weil es in der Kardiologie auch da einfach viel zu viele Kardiologen auf dem Arbeitsmarkt gibt und auch viel zu viele Stellen. Es hat sich einfach, sage ich mal, so eine natürliche Selektion der Regionen gegeben. Es gibt einfach Regionen, wo einfach vor allem auch in der Medizin, es hat noch nicht mal was mit der Kardiologie ist, einfach wenig Bedarf herrscht. Da ist Angebot gleich Nachfrage. Und in anderen Regionen ist halt der Bedarf riesig. Und natürlich versuchen wir schon in die Regionen dann auch einfach reinzugehen, wo unsere Dienstleistung auch erwünscht ist. Das merken wir auch immer wieder, dass natürlich auch das Thema des Budgets aktuell, zum Beispiel ein Thema, vor dem wir gerade mit den Krankenhäusern hier wirklich zu kämpfen haben, wenn man so ein bisschen die Presse auch mal ein bisschen schaut, ja. Und dann schauen wir schon, dass wir einfach mit Häusern zusammenarbeiten, die das Budget haben, um auch mit uns zu arbeiten. Ist auch ein ganz wichtiges Thema, ja. Genau. Aber grundsätzlich bundesweit mit dem Fokus auf gewisse Regionen. Aber das hat sich jetzt nicht, weil ich die Region vorgegeben habe von meinen Geschäftsführern, sondern weil ich, das hat sich einfach über die Jahre so ergeben, dass man einfach auch in gewissen Regionen ein besseres Netzwerk sich auch einfach aufgebaut hat.
Ich beobachte immer mal wieder, und das kann, also das kriege ich also immer wieder mit, dass dieses Thema Spezialisierung, wie gesagt, auch das geht nicht unbedingt leicht von der Hand, wenn man sagt, man möchte, man soll Märkte eingrenzen, man muss etwas von Märkten abgeben. Und gerade wenn du als Arbeitnehmer irgendwo angestellt bist, vielleicht noch jemand dazukommt und dein Chef jetzt sagt, okay, dein Markt ist zu groß, ja, da müssen wir zwei Berater draufsetzen, da ist oftmals auch das Geschrei groß, sagt man ja immer so schön. Und im Nachgang stellt sich aber oft raus, dass die Berater es in der Form reflektieren, dass sie sagen, oh mein Gott, das war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Gab es bei dir auch mal so eine Bewegung oder so eine Erfahrung?
Bei mir gab es das ganz oft. Also bei mir gab es eine Teilung vom Markt sicher 3 bis 4 Mal, bis ich auch jetzt wirklich so spezialisiert in der Kardiologie gelandet bin. Das ist natürlich der Effekt da daraus. Ich war aber auch extrem vorsichtig, weil ich mir dachte, oh Gott, nein, ein anderer Kollege, der nimmt mir dann die ganzen Bewerber weg und der kann die ganzen Stellen mir dann, ja, zieht er mir ja sozusagen, bevor ich da überhaupt was machen kann, und habe eigentlich da wirklich totale Angst davor gehabt. Muss aber sagen, egal welchen Zugang wir hatten, egal in welcher Form in meinen Markt, der sozusagen synergetisch mit uns gearbeitet hat, ja, war die beste Entscheidung, die man treffen konnte, weil einfach je mehr Aktivitäten auf einem Markt geschehen, desto besser ist man natürlich nach außen sichtbar, desto mehr Bewerber zieht man natürlich. Also diese ganzen Synergien, wenn man die wirklich mal so ein bisschen betrachtet, ist ein geteilter Markt das Beste, was einem eigentlich passieren kann. Ja. Und ich muss halt auch sagen, im Team zusammenarbeiten und dann sich so ein bisschen auch die Bälle hin und her zu spielen, macht auch einfach Spaß. Das ist meine persönliche Meinung. Andere, die natürlich sehen jetzt vielleicht im Konkurrenzdenken, aber ich konnte das zum Glück jetzt wirklich ablegen, weil ich einfach sehe, je mehr man teilt, desto mehr kann man für sich, auch der Kuchen für sich wird immer größer, anstatt kleiner.
Ja, es ist ja auch eine Form von Synergie, ne? Dass man einfach auch die Kollegen nutzt, wo man kann, eben auch, also Synergien nutzt. Die haben ja dann wiederum auch Verbindungen in Kliniken, vielleicht verstehen sie vielleicht mit Ansprechpartnern auch besser oder wenn es eine 1:1 Spiegelung ist, ne, dass jemand wirklich auch das Thema Kardiologie in Deutschland macht, dass man sich dann vielleicht auch Kandidaten hin und her spielt und am Ende dann einfach auch ja zusammen mehr schafft als alleine.
Richtig.
Ja. Vielleicht ganz kurz nochmal so eine Abgrenzung zum Team, weil wir hatten ja ein relativ leidenschaftliches Vorgespräch auch und da kamen ja dann doch auch nochmal so ein paar Themen, dass du natürlich, ne, wir wollen jetzt keine Namen nennen und dein Team ist wirklich großartig, genauso wie es ist. Aber was sind denn so Sachen, wo du sagst, oh, da muss ich immer mal wieder den Kopf schütteln bei meinen Kollegen, weil ich verstehe nicht, dass sie es nicht verstehen. Warum machen sie nicht das und das und das? Und das wäre doch eigentlich so einfach.
Dazu würde ich mal gerne kurz ausholen. Ich glaube, ich mache den Job in einer abgewandelten Form immer noch so, wie mir das vor 10 Jahren beigebracht wurde. Ich weiß, dass ich am Tag mit 2 bis 3 Bewerbern sprechen muss. Ich weiß, dass ich am Tag eine gewisse Anzahl an Jobs aufnehmen muss. Ich weiß, dass ich eine gewisse Anzahl an Bewerbern auf dem Markt platzieren muss. Und das mache ich eigentlich immer noch so. Und eigentlich mache ich viel, viel mehr. Ja, das heißt, sehr, sehr viel über Fleißarbeit. Und das verstehe ich einfach nicht. Ich sage immer, wenn man ein bisschen so an diesen Zahlen, die einem mal vorgegeben wurden, und es sind jetzt keine Zahlen, die nicht erreichbar sind, ja, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sage es mal so, diese Fleißarbeit, einfach das Versuchen runterzuarbeiten, ja. Dann natürlich auch das Thema Einarbeitung in einen Markt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil man kann auch wirklich nur gute Gespräche führen, wenn man einfach ein bisschen in den Markt eingearbeitet ist. Ja, ich habe am Anfang mir ganz, ganz viele Magazine über Ärzte, über Kardiologen durchgelesen. Ich habe jetzt auch von einer Bewerberin mal ein Buch bekommen, die so ein bisschen wie tickt der Kardiologe, und wirklich, dass man sagt, man möchte sich wirklich in einen Markt einlassen. Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum das gewisse Kollegen einfach nicht so für wichtig erachten, sondern die denken, dass man einfach über ein bisschen normale Aktivitäten und so ein bisschen an mit der, ich sage es mal, man kriegt ja so eine Art Basiswissen mit, dass das ausreicht, um einfach voranzukommen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich sage jetzt mal, meine Arbeitszeit nutze ich zu 100% effektiv. Und es gibt natürlich viele, viele Kollegen, die dann andere Sachen wichtiger empfinden. Das ist, glaube ich, schon nochmal, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wenn ich in der Arbeit bin, bin ich 100% Arbeit, und da will ich dann auch hin und wieder mal auch kein privates Gespräch führen, sondern für mich ist der Fokus dann wirklich auf den Job, ja. Und das ist auch der ganz, ganz große Vorteil, warum ich auch einfach vielleicht auch nicht wie andere Kollegen dann nochmal länger sitze, sondern ich höre pünktlich auf. Ich habe noch nie abends gearbeitet, ja. Und wenn ich abends mal gearbeitet habe, dann war es von mir heraus, weil ich das einfach wollte, aber auch nicht, was von mir verlangt wurde. Ja, und ich glaube, auch ein wichtiger Punkt, den würde ich auch so als zweiten Punkt noch so ein bisschen geben, eben ganz klar zu sagen, ich kann dir helfen, ich kann dir nicht, dieses Abgrenzen eben, ja, wo viele Kollegen dann in anderen Märkten irgendwie so ein bisschen rumpfuschen, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, oder mal versuchen, hey, jetzt versuche ich als Spezialist für die innere Medizin einen Chirurgen zu vermitteln. Ich habe es paar Mal probiert. Es funktioniert nicht. Das gibt einfach nur ein Chaos und die falschen Effekte für dich langfristig, ja. Und wenn man einfach versteht, dass man einfach sich in diesen Markt, auf diesen Markt einlassen muss, in diesem Markt so, wie gesagt, ein Teil, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, bin, dass ich ein Teil dieser Familie jetzt sein darf, ja. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, was viele Kollegen noch nicht so ganz verstanden haben. Viele Kollegen von mir haben es sehr wohl verstanden. Die machen das auch par excellence, ja. Natürlich sind die Märkte auch unterschiedlich, wo man dann sagen kann, okay, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit meinem Markt zu tun, ja. Aber ich glaube, und das hat mir auch, haben auch andere Kollegen mir bewiesen, dass jeder Markt bei uns eigentlich ein guter Markt ist. Ja, oft ist es ja auch so, dass man sagt, okay, oh, den Markt will ich nicht bearbeiten, weil da gibt es ja keine Bewerber, da gibt es ja keine Stellen. Das stimmt nicht, sowas gibt es nicht.
Naja, das ist ja auch immer, genau, es ist immer irgendwas, ja, du sprichst mir aus der Seele. Du hast jetzt gerade gesagt mit diesem Thema Fleiß, ne, und hast du im Side Note gesagt, dass du nicht wirklich Überstunden machst, weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Das ist nämlich immer unmittelbar miteinander verknüpft für viele, dass er sagt, okay, ich kann nur erfolgreich sein, ich kann nur hohe Umsätze machen, wenn ich wirklich 10, 11, 12, 13, 14 Stunden am Tag knüppel. Wie viel arbeitest du denn?
Also man muss so ein bisschen sagen, aktuell bin ich ja in Elternzeit. Gerade ist es ein Ticken weniger. Ich sage aber wirklich, dass ich von 7 bis 16 Uhr arbeite, diese Zeit auch wirklich effektiv nutze und wirklich, ich schaffe mein Pensum in dieser Zeit. Punkt. Ja. Ich sage jetzt mal, früher war es natürlich schon so, wo man sich so ein bisschen eingearbeitet hat, war es dann schon so, dass ich mich abends mal noch eine Stunde hingesetzt habe. Aber das war so ein bisschen, um vielleicht auch mein Gewissen zu beruhigen. Ich sage, hey, ich schaue jetzt, dass ich noch ein paar Kontexte bei uns in der Datenbank anlege. Aber es war jetzt nicht wirklich das Tagesgeschäft, das das beeinflusst hat, sondern einfach so ein bisschen langfristig an etwas zu interessiert zu sein. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe es par excellence geschafft, glaube ich, nie länger als 17 Uhr zu arbeiten. Und wenn, war es wirklich mal eine unglaubliche Ausnahme, weil ich irgendwie später angefangen habe. Und ist ja dann auch oft so das Thema, dass Leute sagen, ja, dann nehme ich halt meinen Urlaub nicht und so. Also das mache ich. Urlaub kann mir keiner nehmen und der ist mir auch heilig. Ja, weil ich finde, nur wenn man so ein bisschen diese Work-Life-Balance hat, kann man langfristig da auch einen guten Job abliefern.
Ja, also dieses hundertprozentige Präsentsein, ja, also ich habe da auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, aber das trifft es halt, dass man wirklich dieses, ich sage dann immer in meinen Zeitmanagement-Ausschnitten im Training, sage ich immer, es bringt dir einfach nichts, wenn du in der Arbeit sitzt mit dem Gedanken an zu Hause, so, ah, was wäre das schön, wenn ich jetzt Freizeit hätte, ne, und Sofa hoch und ah, aber ich muss jetzt hier sitzen und so weiter. Und wenn du dann zu Hause bist, dann denkst du drüber nach, oh Mist, in der Arbeit war ich jetzt heute gar nicht so produktiv, ja, hätte ich nur das und das noch gemacht und das muss ich unbedingt morgen machen. Also das bringt dir einfach nichts, ne? In dem Moment, wo du wirklich ins Büro kommst und da bist, wirklich Fokus, ja, und nutzt die Zeit, die du hast. Und wenn du dann zu Hause bist, dann hast du zu Hause, dann hast du Freizeit, ne? Aber nicht
Richtig.
immer in diesen entgegengesetzten Zeiträumen dann im Entgegengesetzten hängen. Also es frisst dir ja auch Energie, ne? Also wenn du da bist, 100% committed zu dem, was du gerade tust. Also 100% präsent im Hier und Jetzt zu sein.
Ja, ich sage das, was ich vorhin gesagt habe. Ich möchte meine Zeit effektiv nutzen. Ja, und es war mir schon immer wichtig, nach der Arbeit in Sport zu gehen als Ausgleich. Ja, und um einfach langfristig auch leistungsfähig einfach zu sein. Und das kann ich bis heute nicht verstehen. Ich glaube, es ist eine Typsache, definitiv. Und da bin ich halt einfach so ein leistungsmotivierender Typ, der einfach sagt, okay, ich will einfach meine Zeit nutzen, in der ich da bin. Und das ist bei mir auch im Privatleben, bei mir ist alles so ein bisschen geplant, ja, dass man einfach keinen Leerlauf so ein bisschen hat. Und wenn man einen Leerlauf hat, den dann ganz bewusst hat, dass man sagt, okay, heute Abend ist gar nichts und gar nichts bedeutet auch nichts. Ja, und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass, wie gesagt, viele ja, andere Kollegen manchmal so, wie du es gerade schön beschrieben hast, so im Job nicht richtig da sind, im Privatleben dann auch nicht richtig da sind. Und wenn sich das aber dann auch irgendwie irgendwann zusammenfließt, kann das auch mal schnell so in Richtung Burnout und sonst irgendwas gehen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man das wirklich ganz klar separiert. Job, Privatleben, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, dazu gehören so die bewussten Entscheidungen, ne? Sich nicht irgendwie leiten zu lassen, sondern einfach zu sagen, okay, was ist mir wichtig, was bekommt Raum in meinem Leben und wenn ich dem eben auch Raum gebe, dann auch einfach bewusst da zu sein. Und wenn ich für mich einen Anspruch habe, eben ans geschäftliche Tun und an die Ergebnisse, die ich erreichen möchte, dann da auch konsequent dran zu arbeiten, genauso wie wenn ich eben Familienzeit habe oder Freizeit oder wie auch immer, ne? Also ja, das war auch nochmal ein schöner Impuls. Wir hatten vorhin, hattest du so ein bisschen angedeutet, was mich interessiert, ob es vielleicht auch noch Phasen gibt, wo du sagst, okay, da bin ich mal nicht so gut drauf, da bin ich nicht so motiviert, in meinen Tag zu starten, auch in meinen Job zu starten. Und wenn es das denn gibt, was tust du, um dich wieder zu fokussieren und wirklich committed da zu sein?
Also da habe ich jetzt wieder den ganz großen Vorteil, dass ich im Team arbeite und im Team kann man sich immer ein bisschen gegenseitig motivieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und mir hat einfach über die Jahre gezeigt, auch eine an sich, wenn du denkst, erstmal schlechte Aktivität, auch ein schlechter Call, wenn du mal nicht so gut drauf bist, kann trotzdem ganz, ganz viele positive Effekte erzielen, wo du auch ganz, ganz schnell den Outcome auch siehst für dich. Und das ist etwas, was mir unglaubliche Motivationsspirit mitgibt. Und dann, wenn man so merkt, okay, man schaut dann das erste Mal oft in die Uhr und sagt, hey, wow, es ist schon 12 Uhr, war der Tag ja doch gar nicht so schlecht. Ja, ein bisschen so dieses, in diesen Flow der Arbeitswelt so ein bisschen einzutauchen und einfach mal zu machen. Nicht zu denken, sondern zu machen. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
Also einfach drüber gehen, auch über dieses Gefühl und zu sagen, okay, ja, wie wir es ja vorhin auch wieder gesagt haben, okay, ja, das darf jetzt hier sein. Ich darf vielleicht auch nicht so motiviert sein, aber ich mache jetzt trotzdem better done than perfect, ja, und dann kommt eigentlich ja der Hunger beim Essen, beziehungsweise dann der Spaß beim Tun irgendwann, ne?
Richtig,
Also da
genau.
einfach zu sagen, okay, weil letzten Endes ist ja auch, und das sagst du ja auch, das kann ja auch unheimlich Energie kosten, weil es ist ja genau wieder dieser Punkt, wenn du dann aufstehst und sagst so, oh, boah, heute ist echt ein schwieriger Tag und so und ich fühle das, ist heute gar nicht mein Tag. Und dann sagt man sich das 15 Mal vor, bevor man dann in der Arbeit ist, sitzt auf seinem Schreibtisch oder sitzt auf seinem Stuhl am Schreibtisch und sagt sich, hat sich bis dahin schon 15 Mal gesagt, es ist heute gar nicht mein Tag und eigentlich habe ich gar keine Lust, dann kann es ja irgendwie nicht besser werden, ne? Aber dieses Gefühl dastehen zu lassen und sich vielleicht auch davon so ein bisschen zu distanzieren, das anzugucken und zu sagen, ja, gut, ist da, aber was soll ich machen? Soll ich mich krank melden? Wenn ich nicht krank bin, sollte ich mich nicht krank melden, dann gehe ich ins Büro und dann tue ich einfach, weil manchmal. Also natürlich, man ist natürlich eingeladen, auf Gefühle zu hören. Und das sagt ja auch die ganze Persönlichkeitsentwicklung, ne? Hör auf deinen Bauch und ne, man muss authentisch sein und bla bla bla. Aber auf der anderen Seite ist natürlich eben auch die Gefahr, ja, sich gehen zu lassen und einfach zu lethargisch zu werden. Und da darf man natürlich auch nicht vergessen, es gibt einen Unterschied zwischen, also es ist ja diesen Reiz, den man bekommt, und dann hat man eine Reaktion und dann folgt ein Gefühl, ja, entsprechend drauf. Aber ich kann mich ja immer noch entscheiden, der Reiz, der kommt, ich kann meine Reaktion darauf wählen und auf Basis dessen verändert sich auch das Gefühl, ne? Und Gefühl wiederum ist auch was anderes als Intuition, wovon viele sprechen, wenn sie vom Gespräch sprechen, aber es ist nicht unser Podcast. Ich will einfach nur sagen, weil ich weiß, dass das natürlich irgendwie auch im Kopf dann rumgeht, ne? Dass man sagt, ja, ich bin jetzt ein paar Tage schlecht drauf, dann stelle ich alles in Frage. Ist das jetzt eigentlich wirklich mein Job oder liegt meine Passion irgendwo anders, mein Purpose? Ja, und dann springt man so hin und her und hin und her und akzeptiert vielleicht auch nicht, dass es durchaus auch einfach mal Phasen geben kann, die vielleicht nicht so Halligalli rosarot sind, ja, wo der Honig aus den Wänden fließt und die Luftballons steigen. Ja, es gibt auch einfach mal Phasen, wo die Dinge keinen Spaß machen, aber da
Ich
dran zu
glaube, die
bleiben.
haben wir alle, diese Phasen. Und das ist
Genau,
aber
da
auch, und ich muss aber auch
ja.
sagen, dieses mit diesem, einfach wenn man auch mal an was Positives denkt, es kommt auch was Positives zurück. Und ich sage jetzt immer mit so einem, mit
Ja.
einer negativen Einstellung, wie gesagt, immer ins Büro zu gehen. Erstens, es geht irgendwie auf andere Kollegen weiter, die dafür nichts können. Es ist so eine Abwärtsspirale, in die man sich entwickelt. Und ich bin halt einfach so ein Mensch, wo ich mir denke, okay, heute ist vielleicht nicht mein Tag, ja, aber dafür können die Kollegen in meinem Umfeld nichts, dafür können meine Kunden, da können meine Bewerber nichts und ich habe ja denen im Endeffekt auch irgendwie ein Versprechen gegeben, ja, und das treibt mich dann schon immer wieder so ein bisschen an zu sagen, okay, heute ist vielleicht nicht mein Tag und lieber mache ich nur 50% als gar nichts, weil ich glaube, wenn ich gar nichts gemacht habe, gehe ich dann auch abends wieder nach Hause und gehe noch weiter in diese Abwärtsspirale. Und das ist so, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, okay, einfach mal machen und auch nicht immer alles hinterfragen, sondern einfach mal versuchen, fokussiert, positiv an etwas ranzugehen.
Und ja, und zu akzeptieren, dass auch nicht aller Tage Sonnenschein ist, ne?
Bei
Das geht
keinem.
einfach nicht. Ja, das
Genau.
geht einfach nicht. Gibt es denn ein Lieblingszitat oder irgendwas, was du hast, wo du sagst, wenn ich das höre oder lese, das motiviert mich irgendwie zusätzlich, da fühle ich mich inspiriert?
Also so ein Lieblingszitat habe ich Tatsache nicht, aber weil ich auch nicht so philosophisch angehaucht bin. Ja, es gibt eigentlich für mich, ich sage immer, so ein Motto ist für mich schon im Job vor allem, es gibt nur ein Gas, Vollgas, und das passt auch, glaube ich, ganz gut zu mir. Ja, aber sag ich jetzt mal, so ein richtiges Zitat, wo ich sage, das inspiriert mich. Nee, da sind eher die Menschen in meinem Umfeld, die mich inspirieren. Jetzt auch, sage ich mal, mein kleiner Sohn, wo ich ganz, ganz viel mitbekomme und auch mal sehe, okay, für was macht man das denn eigentlich auch alles? Welchen Effekt hat das auch alles? Ja, das sind, glaube ich, eher so Sachen, die mich dann irgendwie auch motivieren oder mir auch einfach den Tag etwas versüßen. Zitate sind es weniger.
Ja, schön. Nee, das war doch trotzdem gut zu hören und einen Einblick zu bekommen, was, ja, was dich motiviert, wenn du vielleicht manchmal Motivation auch brauchen solltest. Ich könnte noch ewig mit dir sprechen. Wir sind jetzt fast bei einer Stunde, glaube ich. Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Zwei Sachen, ja. Wenn jemand, und ich könnte mir vor allen Dingen auch vorstellen, dass vielleicht Mütter weiterführende Fragen haben. Du, wie organisierst du das eigentlich neben dem Kind und aber vielleicht auch andere Berater, wie auch immer, dass es einfach Zuhörer gibt, die Nachfragen haben. Haben die denn die Möglichkeit, dich in irgendeiner Form zu kontaktieren? Und wenn ja, auf welchem Weg?
Unglaublich gerne. Am besten über meine E-Mail-Adresse, das ist wie mein Nachname, fiedler@heipe.de. Dann können wir jederzeit auch gerne mal kurz telefonieren. Ich glaube auch, dass der Austausch vielleicht unter Müttern etwas ist, was in der Personalberatung wirklich ein Thema sein könnte. Also bin ich gerne auch für Austausch offen und auch noch für Verbesserungen für mich. Aber wie gesagt, jederzeit einfach gerne eine kurze E-Mail schreiben und dann sprechen wir einfach ganz kurz.
Ja, super. Und die andere Geschichte, glaube ich, war ein letztes Wort. Ja, es ist ja eigentlich immer so, weil du hast ganz viel mitzuteilen und wir hatten, wie gesagt, im Vorgespräch auch ganz viele Gedanken schon ausgetauscht. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das hast du mich jetzt nicht gefragt oder das würde ich gerne noch loswerden, weil es aus deiner Sicht die Sache vollständig macht?
Eigentlich nichts, weil ich glaube, ich schon viel zu viel erzählt habe. Genau, ich kann einfach nur sagen, und würde auch vielleicht kurz ein bisschen Werbung machen. Wir suchen auch aktuell neue Kollegen und Kolleginnen. Wer da auch vielleicht Lust hat, ein bisschen im Ärztesegment zu rekrutieren und bei uns einzusteigen, kann sich gerne bei mir oder auch bei meinem Chef melden. Das heißt, wir sind da offen und welcome für jegliches Level auch. Das würde ich vielleicht abschließend nochmal sagen, dass unsere Hypo-Welt nicht geschlossen ist, sondern auch offen für andere Kollegen.
Und da ist mir eine Sache noch eingefallen, die ich dich fragen wollte. Die habe ich währenddessen im Kopf gehabt, dann ist sie mir wieder entfallen. Was ist denn dein Average Deal Value? Also das heißt der Abschlusswert pro, also im Schnitt. Weil der eine oder andere könnte sagen, ja, Kardiologen, Ärzte, das ist ja wahrscheinlich easy, da die 1, und zu erreichen, weil die Abschlusswerte sind ja extrem hoch.
Ich habe lustigerweise auch sehr, sehr schmunzeln müssen, als ich mir die Daten bei uns aus der Datenbank gezogen habe. Ich habe insgesamt 631 Vermittlungen auf 10,7 Millionen Euro Umsatz, 4.212 geführte Interviews beim Kunden von Bewerbern und ein Value von nur 15.000 Euro. Ich glaube, es ist gar nicht zu viel.
Ja, also das ist natürlich, das hätte man wahrscheinlich nicht erwartet. Ich weiß es vom Tobi, ich hatte das den Tobi damals gefragt, ja, dass der Average Deal Value nicht so riesig hoch war. Also wenn ich da an SAP denke, die sind ja dann oftmals noch wesentlich umfangreicher und höher. Ich wollte es aber hier auch nochmal angebracht haben, nicht, dass der ein oder andere das vielleicht noch als Ausrede nimmt. Und wie du hörst, liebe Zuhörer, es gibt keine Ausrede, no
Nee,
excuses.
richtig.
Also genau, ran an deinen Markt. Wir wünschen dir viel Freude und Entdeckergeist und viel, ja, Spaß auch am Tun. Ja, weil darum soll es ja letzten Endes auch gehen, dass es einem Spaß macht, dass man Teil zur Gemeinschaft beitragen kann und so natürlich dann auch über Mehrwert seinen eigenen Erfolg generiert, weil das passiert nämlich immer, wenn man Mehrwerte schafft, dass man dann selber auch erfolgreich ist. In dem Sinne, Simone, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken, für deine Vorbereitung, für dein offenes Teilen. Und ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal, wenn sich die Zuhörerschaft das wünscht, noch eine zweite Runde mit einem Themenwunsch. Wenn ihr sowas habt, immer her damit. Aber für jetzt entlassen wir dich wieder in dein Tagesgeschäft und wünschen dir viel Erfolg weiterhin.
Vielen, vielen Dank für das inspirierende Gespräch und ich kann einfach nur sagen, genau, Macht einfach. Das gebe ich einfach gerne an alle Kolleginnen aus der Personalberatung weiter.
Sehr schön. Bis bald.
Bis bald.